Hallo bei Arti Reloaded, dem Podcast für Themen, Fälle und Lösungen aus dem Strafrecht.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich willkommen für die mittlerweile dritte Folge Arti Reloaded. Und wie in der letzten Folge schon angekündigt am Anfang, starten wir jetzt eine Serie, der nennt sich Die Biester oder Biester. Und diese Serie reflektiert die strafrechtliche Seite, die breite strafrechtliche Seite einer ORF-Serie, die jung gedreht ist mit sehr jungen Darstellerinnen und Darstellern, die erfrischend ist und deren Protagonisten eine strafbare Handlung nach der anderen begehen. Und mit den ersten beiden, die passieren, werden wir uns heute beschäftigen. Ja, zur Serie habe ich eigentlich alles gesagt, was ich sagen muss. Zur Serie haben wir auch noch jemanden anderen eingeladen, etwas zu sprechen oder die Serie vorzustellen, die dazu viel berufener ist als wir. Und das ist die Nelly in dieser Serie oder die wirklich hochbegabte junge Schauspielerin Fanny Schneider. Sie wird jetzt einladen, zuzuhören und auch vielleicht schon diese nächsten Staffeln der Serie anzuschauen.
Hi, mein Name ist Fanny Schneider. Ich bin Schauspielerin und spiele in der ORF-Serie Biester die Rolle der Nelly Sund. Also an dieser Stelle auch direkt mal ein kleiner Spoiler-Hinweis. Wer die Biester noch nicht geschaut hat, kann und sollte das auf alle Fälle nachholen. Und zwar in der ORF-TVT, mittlerweile ORF-On oder auf Join. Und genau, wir stecken gerade auch in den Dreharbeiten zu Staffel 2. Das heißt, es gibt dann vermutlich nächstes Jahr auch schon mehr zu sehen von uns Biestern. Aber jetzt wünsche ich erstmal viel Spaß bei einer neuen Folge AT Reloaded.
Ja, um diesen AT Reloaded Podcast zu folgen, müssen Sie die Serie nicht anschauen. Ich empfehle es allerdings, und zwar gar nicht wegen Strafrecht, sondern wegen dem Spaß, den man dabei hat. Wir werden aber alle Fallabschnitte, alle Sachverhalte auch nacherzählen. Also Sie können AT Reloaded auch hören, auch wenn Sie überhaupt nicht gerne Fernsehen. So, ich starte aber jetzt wieder wie immer mit der Vorstellung meiner Kolleginnen und Kollegen. Am Schnitt- und Tonpult sitzt der Herr Magister Lukas Feimann. Und dann sind für das Strafrecht verantwortlich meine beiden Mitarbeiterinnen, die Frau Magister Pia Ogris und die Frau Magister Franziska Eckstein.
Genau, und wer die Serie gesehen hat, der weiß, dass sich in den ersten Folgen ein Autounfall ereignet, in den einige Figuren der Serie verwickelt sind, nämlich die Nelly Sund, der Gibran und der Günther Tichy, der das Unfallopfer ist. Wir werden uns in der ersten Podcast-Folge mit genau diesem Autounfall beschäftigen und den unmittelbaren Folgen und diesen Sachverhalt aus strafrechtlicher Sicht überprüfen. Dabei werden wir uns insbesondere mit Themen des allgemeinen Teils und des besonderen Teils des StGBs auseinandersetzen. Beim allgemeinen Teil beschäftigen wir uns insbesondere mit dem Fahrlässigkeitsdelikt und der Beitragstäterschaft. Und beim besonderen Teil schauen wir uns die Delikte gegen Leib und Leben genau an.
Und damit kommen wir auch schon zum ersten Sachverhalt. Und zwar starten wir gleich mit der Eröffnungsszene der Serie. Wir haben nämlich die Nelly ziemlich zu Beginn der Serie, die nachts nach einer Party ins Auto einsteigt und losfährt und davor aber schon ein bisschen was getrunken hat und auch Drogen konsumiert hat. Nach kurzer Zeit, wo sie dahin fährt, trifft sie dann auf den Gibran. Das ist der Freund ihrer Schwester und den überredet sie, dass er sich hinter Steuer setzt und weiterfährt. Der fährt dann auch geübt los. Man erfährt später zwar, dass er gar keinen Führerschein hat, er kann aber sehr gut fahren, er fährt ganz normal los und es gibt keinen Anschein darauf, dass er irgendwie noch nie gefahren wäre. Es kommt dann zu einem Unfall. Gibran fährt nämlich zu schnell in eine Kurve und übersieht dadurch eine Person im schwarzen Hoodie, die geht am Rand der Straße. Er kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und fährt dann die Person an. Es handelt sich dabei um Günther Tichy, der dann schwer verletzt am Boden liegen bleibt.
Gut, und das wissen Sie jetzt bereits alle, um welches Delikt wird es gehen? Natürlich um fahrlässige Körperverletzung, also im Grunddelikt § 88 Absatz 1. Und die fahrlässige Körperverletzung ist, was den allgemeinen Teil des Strafrechts betrifft, in dem Lehrbuch, um das herum wir diese Podcasts bauen, in der 12. Auflage, Kapitel 13 und 25, näher beschrieben und näher erläutert und mit einem Prüfungsschema im Anhang des Buchs. So, wir gehen ganz klassisch vor. Wir haben ein Grunddelikt, 88 Absatz 1, fahrlässige Körperverletzung. Tatbestand ist einmal die tatbestandliche Handlung. Tatbestandsmäßige Handlung heißt fahrlässig jemanden anderen am Körper verletzen, also ein Erfolgsverursachungsdelikt. Es ist die Handlung durch den Erfolg beschrieben. Was ist die Handlung eines Fahrlässigkeitsdelikts? Ja, so immer wie im Strafrecht. Es ist eine objektive Sorgfaltswidrigkeit. Das heißt, die Person, der ein Fahrlässigkeitsvorwurf gemacht wird, der muss sich ex ante, also im Handlungszeitpunkt, sozial inadäquat ist gleich verboten, gefährlich benehmen, im Hinblick auf die Verletzung des Rechtsgutes, das er dann auch tatsächlich trifft. Im Straßenverkehr ergibt sich eine objektive Sorgfaltswidrigkeit regelmäßig, geradezu immer, aus einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Sie müssen übrigens bei einer Prüfung auch nicht die genaue Paragraphen dieser Straßenverkehrsordnung kennen. Ja? Es genügt, wenn Sie sagen, ein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung, StVO. Und nur wenn sich der Verstoß nicht aus diesem Gesetz ergibt, zieht man sowas wie die differenzierte Maßfigur, also den gewissenhaften Fahrer, heran. Aber die primäre Quelle ist für Verkehrsunfälle die Straßenverkehrsordnung und bitte kommen Sie nicht mit der differenzierten Maßfigur, wenn Sie so eine schöne gesetzliche Grundlage dazu haben. Jetzt handelt der Gibran objektiv sorgfaltswidrig, er fährt zu schnell und bremst zu spät. Klassiker, er verstößt gegen die StVO. Dass er keinen Führerschein hat, Achtung, das begründet in diesem Fall keine objektive Sorgfaltswidrigkeit, weil er offensichtlich ganz genügend Fahrkenntnisse hat und ihm lediglich diese Befähigungsurkunde dazu fehlt. Das heißt, wir müssen schauen, welcher Sorgfaltsverstoß hat dazu geführt, dass die andere Person verletzt ist. Das ist nicht das Fehlen des Führerscheins. Das ist nichts anderes als zu schnell fahren, zu spät bremsen. Daraufhin tritt die Verletzung Folge ein. Günter Tichy, das Opfer, ist schwer verletzt. Der Verletzungserfolg ist eingetreten und bei objektiver Zurechnung überprüfen wir die Kausalität. Achtung, die Kausalität prüfen wir immer unabhängig von jeder Wertung. Wir prüfen nur, hat er dadurch, dass er dort gefahren ist, und zwar nicht, weil er objektiv sorgfaltswidrig gefahren ist, hat er dadurch, dass er dort gefahren ist, diese Körperverletzung verursacht. Ja, wäre er dort nicht gefahren, hätte er diesen Menschen nicht verletzt. Es ist auch nicht inadäquat, also nicht außerhalb jeder Lebenserfahrung, dass diese Verletzung eintritt. Diese Verletzung tritt innerhalb des sogenannten Risikozusammenhangs ein. Das Verbot, fahre nicht zu schnell, will gerade der Gefahr entgegenwirken, dass man nicht mehr rechtzeitig bremsen kann. Und bei der Risikoerhöhung gegenüber dem rechtmäßigen Alternativverhalten, also wenn Sie so wollen, die dritte Stufe der sogenannten normativen Zurechnungslehre, Risikoerhöhung gegenüber dem rechtmäßigen Alternativverhalten, könnte man natürlich bedenken. Jetzt ist der Günter Tichy mitten in der Nacht, völlig in Schwarz gekleidet, mit Kapuze über dem Kopf, mit einem schwarzen Rucksack auf einer Straße unterwegs. Nicht am Gehsteig interessanterweise, ja, er geht auf der Straße. Es gibt aber Straßenbeleuchtung, es gibt Scheinwerfer und man muss natürlich auch in einem Tempo fahren, wo man Hindernisse, die auf der Straße sich befinden, auch wenn sie nicht üblich sind, dass man sie noch erkennt und ihnen ausweichen kann. Das heißt, das Fahrtempo ist zu groß und damit sind sozusagen die kleinen, man könnte jetzt im Zivilrecht sowas wie Mitschuld sagen, das klammern Sie bitte im Strafrecht aus. Es geht um die Sorgfaltswidrigkeit des Gibran in dem Fall und die ist zu schnell zu fahren. Und das ist sozusagen im Vergleich zu einem im angepassten Tempo zu fahren, sodass er noch rechtzeitig hätte bremsen können, eine eindeutige Risikoerhöhung gegenüber dem rechtmäßigen Alternativverhalten, rechtmäßig langsam genug zu fahren, also die vorgesehene Geschwindigkeit einzuhalten. Also, ergo, er hat den Tatbestand des Fahrlässigkeitsdelikts, § 88 Absatz 1, fahrlässige Körperverletzung, erfüllt. Sorgfaltswidrigkeit, die machen Sie bitte genau fest an der StVO, nicht am fehlenden Führerschein, und verwechseln Sie nicht Kausalität und Risikoerhöhung gegenüber rechtmäßigen Alternativverhalten, sollten Sie nie verwechseln. Und beim rechtmäßigen Alternativverhalten knüpfen Sie bitte nicht oder relativieren Sie es nicht durch eine etwaige Mitschuld, und das setze ich jetzt dem Tonfall nach unter Anführungszeichen, nicht mit einer Mitschuld des Opfers, darauf kommt es im Strafrecht nicht an. Achtung, Unterschied zum Zivilrecht.
Genau. Und nach der Tatbestandsebene schauen wir uns jetzt noch die Rechtswidrigkeit an. Da haben wir in diesem Fall keine Probleme. Tatbestandsmäßigkeit initiiert die Rechtswidrigkeit und es gibt keinerlei Hinweise auf irgendwelche Rechtfertigungsgründe. Auf der Schuldebene muss man sich beim Fahrlässigkeitsdelikt auch immer noch anschauen, ob diese objektiv sorgfaltswidrige Handlung dann auch persönlich vorwerfbar war. Das finden Sie im Lehrbuch auch in Kapitel 25. Zunächst einmal schauen wir uns die subjektive Sorgfaltswidrigkeit an. Das bedeutet, dass man schauen muss, ob der Täter nach seinen persönlichen geistigen und körperlichen Verhältnissen im Zeitpunkt der Tat auch befähigt war, die objektiv gebotene Sorgfalt einzuhalten. Das ist hier der Fall. Der Gibran hat die körperlichen und geistigen Fähigkeiten, die objektive Sorgfalt einzuhalten, also mit gemäßigtem Tempo um die Kurve zu fahren. Dass er keinen Führerschein hat, das hat hier keine Auswirkung, weil das ist nur eine Befähigungsurkunde und hat nichts mit seinen geistigen und körperlichen Verhältnissen im Zeitpunkt der Tat zu tun. Dann schauen wir uns noch die subjektive Zurechenbarkeit an, das heißt, ob der Erfolg auch voraussehbar war. Gibran konnte hier auch voraussehen, dass das zu schnelle um die Kurve fahren zu einer Verletzung eines Passanten führen könnte. Und zu guter Letzt geht es noch um die Zumutbarkeit rechtmäßigen Verhaltens. Auch das ist hier problemlos. Die Einhaltung der geforderten Sorgfalt war einem problemlos zumutbar.
So, das war jetzt mal der Grundtatbestand der fahrlässigen Körperverletzung, der hier ganz klar erfüllt ist. Und jetzt haben wir im Sachverhalt gehört, dass der Günther schwer verletzt liegen bleibt. Das heißt, Sie haben bestimmt schon dran gedacht, jetzt auch noch zu schauen, ob eine Qualifikation erfüllt ist. Im Absatz 4 von Paragraf 88 im ersten Fall finden wir die Erfolgsqualifikation, hat die Tat nach Absatz 1 eine schwere Körperverletzung zur Folge. Und was jetzt eine schwere Körperverletzung ist, das sagt uns der Paragraf 84 Absatz 1. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder wir brauchen eine länger als 24 Tage dauernde Gesundheitsschädigung oder Berufsunfähigkeit oder eine an sich schwere Verletzung. Und genau um so eine an sich schwere Körperverletzung geht es jetzt in unserem Fall, weil der Günther hat eine Wirbelsäulenverletzung, wir erfahren später dann, dass er operiert werden muss und dann auch längere Zeit hinweg Einschränkungen hat. Er kann schwer gehen, braucht zunächst einen Rollstuhl und dann noch Krücken. Das heißt, es geht ganz klar um eine an sich schwere Körperverletzung und damit ist auch die Qualifikation erfüllt. Im Ergebnis heißt das also, dass der Gibran wegen der Verletzung und dem Anfahren des Günthers strafbar ist nach § 88 Absatz 1 und Absatz 4.
Gut, der Gibran war allerdings nicht allein unterwegs und die Drahtzieherin und diejenige, die das Sagen in der ganzen Szene hat und auch noch im Rest des Filmes weitgehend, die nennt sich Nelly. Und die Nelly hat ihn ja auch bewogen, dass er einsteigt und zwar wirklich überredet. Er wollte am Anfang gar nicht, falls Sie die Serie gesehen haben oder falls Sie die Folge gesehen haben. Er sperrt sich sehr. Es ist ein lieber, vorsichtiger Mensch, aber die Nelly macht aus ihm kurzzeitig jemanden anderen. Jedenfalls die Nelly hat ihn dazu eingeladen. Und jetzt müsste man sich die Frage stellen, ist denn auch die Nelly strafbar für das Fahrlässigkeitsdelikt für den § 88 Absatz 1 beziehungsweise dann in der Qualifikation des Absatz 4? Jetzt ist es so, als reines Erfolgsverursachungsdelikt erfasst der § 88 jedes für die Verletzung kausale und natürlich objektiv zurechenbare Verhalten, sorgfaltswidrige Verhalten freilich, als eine unmittelbare Tathandlung. Wir brauchen bei Fahrlässigkeitsdelikten nicht irgendwie in Bestimmungs- und Beitragstäterschaft zu gliedern, jedenfalls nicht bei Erfolgsverursachungsdelikten. Warum? Wir haben bei Fahrlässigkeitsdelikten niemals einen Versuch, sodass wir nicht notwendigerweise den 12. dritter Fall, also den bloß nur versuchten Beitrag, extra behandeln müssen. Die Fahrlässigkeitsdelikte können Sie sich merken und Sie machen sich die Prüfung vieles einfacher. Prüfen Sie sie bitte immer als unmittelbare Täterschaft. Jedenfalls die Erfolgsverursachungsdelikte, also jene Delikte, die nur durch einen Erfolg beschrieben sind. So, was könnte also Ihre Sorgfaltswidrigkeit gewesen sein? Ja, sie lädt jemanden ein, der keinen Führerschein hat. Aber wir haben ja schon gehört, das Fahren ohne Führerschein ist für sich genommen nicht objektiv sorgfaltswidrig. Dann ist es aber auch nicht objektiv sorgfaltswidrig, jemanden einzuladen, der keinen Führerschein hat, wenn der entsprechende Fahrkenntnisse hat. Und das stellt sich gleich heraus, wenn er losfährt. Und das heißt, der fehlende Führerschein, auch wenn das natürlich, wenn man das nicht tut, so was die Nelly da jetzt so macht, jemanden noch dazu nötigen, geradezu das Steuer zu übernehmen, das ist nicht die Sorgfaltswidrigkeit im Hinblick auf eine spätere Verletzung. Das wäre es dann, wenn sie jetzt den Gibran ablenken würde, schwerwiegend. Sie ist ein bisschen ausgelassen, aber dass sie ihn so ablenkt, dass er dann deswegen, wegen ihrer Ablenkung, das Tempo überschreitet und zu riskant fährt, kann man wohl nicht sagen. Das heißt, Punkt 1, sie macht sich so, wie die Fallerzählung jetzt einmal von uns aufgebaut ist, sich keiner objektiven Sorgfaltswidrigkeit, sie begeht keine objektive Sorgfaltswidrigkeit, dadurch, dass sie bloß jemanden einlädt, der keinen Führerschein hat. Und wenn sie ablenken würde, diese kleine Variante, die ich jetzt bewusst eingebracht habe, noch einmal zurück, keine Bestimmungstäterschaft, das wäre eine unmittelbare Täterschaft, weil sie selbst eigenhändig objektiv sorgfaltswidrig ist, denn sie hat gegen das Gebot verstoßen, lenke niemals den Fahrer ab. Das ist ein Gebot, das richtet sich an sie. Wir müssen nicht über den Umweg der Bestimmungstäterschaft gehen. Sondern eine unmittelbare Sorgfaltswidrigkeit wäre es, konjunktiv wäre es, wenn sie eine entsprechend schwerwiegende Ablenkung geleistet hätte. Hat sie aber nicht. Also ist sie wegen des Unfalls selber noch straflos.
So, wie geht's in der Serie jetzt weiter? Der Unfall ist jetzt mal passiert und Nelly und Gibran steigen aus dem Auto aus und sehen jetzt, dass sie einen Menschen verletzt haben. Der Gibran ist jetzt erstmal schockiert. Er offenbart der Nelly auch zu diesem Zeitpunkt, dass er keinen Führerschein hat und dass auch seine Aufenthaltsbewilligung eventuell durch den Unfall gefährdet sein könnte. Und die Nelly will den Gibran jetzt beschützen. Er ist schließlich auch der Freund ihrer Schwester. Und sie sieht vielleicht auch, dass sie ein bisschen den Gibran durch ihr Verhalten in die ganze Situation verwickelt hat. Und deswegen sagt sie jetzt zu ihm, dass er verschwinden soll vom Unfallort und sie sich weiterhin drum kümmern wird. Der Gibran lässt sich das nicht zweimal sagen und verlässt die Unfallstelle. Und kurz darauf treffen dann Rettungskräfte und Polizei am Unfallort ein.
Ja, wieder ein klassisches Delikt, das Sie bei sehr vielen Modulprüfungen vorfinden werden. Also bitte nicht die Punkte liegen lassen, die es dazu dann abzuräumen gibt. Wir haben den Paragraph 94 im Stichlassen eines Verletzten, und zwar im Stichlassen eines Verletzten, den man selber als Täter bereits verletzt hat. Ja, bitte Unterschied zu Paragraph 95, dass eine Jedermannspflicht begründet. Also strafbar ist, wer unterlässt einen anderen dessen Verletzung am Körper, er, wenn auch nicht widerrechtlich, in dem Fall ist es sogar widerrechtlich verursacht hat, die erforderliche Hilfe zu leisten. Das heißt, wir brauchen erstens die Verursachung einer Verletzung, eine äußere Tatsache, das haben wir bereits besprochen, Gibran hat diesen Unfall und diese Verletzung verursacht, und der Verletzte muss hilfsbedürftig sein, und das ist der Günther Tichy mit einer Wirbelsäulenverletzung am Straßenrand liegend, der ist eindeutig hilfsbedürftig, er bleibt am Boden liegen und kann sich nicht alleine fortbewegen oder alleine die Rettung rufen. Möglicherweise ist er sogar ohnmächtig, aber selbst wenn er das nicht wäre, das ist eine Verletzung, eine Verletzungskategorie, die jemanden ganz eindeutig hilfsbedürftig macht. Jetzt ist die Verpflichtung zur Hilfeleistung grundsätzlich eine ganz persönliche Pflicht des Verursachers dieser Verletzung. Jetzt, wie Sie das jetzt aus dem Sachverhalt auch entnommen haben, der Gibran hilft dem Unfallopfer nicht selbst. Er zögert übrigens noch kurz, bevor er wirklich weggeht. Er ist eigentlich ein recht anständiger Mensch, ja? Bevor er an die Nelly gekommen ist jedenfalls. Er hilft nicht selber, sondern verlässt den Unfallort und verlässt sich darauf, dass die Nelly, die dritte Person, also eine andere Person, erforderliche Hilfe leistet. Und da müsste man nicht fragen, ja, dann ist es ja dann eh, dann sorgt er sozusagen oder dann vergewissert sich, dass Hilfe eintrifft oder dass Hilfe eintreffen wird und Hilfe geleistet wird, kann er sich strafbefreiend auf die Nelly verlassen.
Wie wir jetzt aber schon gehört haben, handelt es sich bei der Hilfeleistungspflicht um eine höchstpersönliche Pflicht. Deswegen geht die herrschende Lehre und Rechtsprechung davon aus, dass es nicht genügt, dass man darauf vertraut, dass irgendjemand anders jetzt hilft, auch wenn mehrere Personen am Unfallort sind. Man ist erst selbst befreit, wenn Dritte tatsächlich ausreichend sachkundige Hilfe leisten. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, ab wann kann man von dieser tatsächlich ausreichend sachkundigen Hilfe ausgehen, die ein Dritter leistet. In unserer Konstellation ist es ja so, dass die Nelly eigentlich zusagt, dass sie sich drum kümmert. Sie ruft auch die Rettung und wartet am Unfallort auf das Eintreffen der Rettungskräfte. Und ein Teil des Schrifttums geht davon aus, dass das hier schon eine ausreichende Hilfe wäre. Die Rechtsprechung und ein anderer Teil des Schrifttums gehen aber hier von einer sehr viel strikteren Auffassung aus und sagen, dass der Verursacher selbst am Unfallort bleiben und abwarten muss, bis die Rettung kommt. Das heißt, es genügt nicht, dass ein Dritter zusichert, sich schon zu kümmern, sondern man muss wirklich selbst, zumindest nach der Rechtsprechung, am Unfallort bleiben, bis dahin dem Opfer Beistand leisten und warten, bis die Rettungskräfte am Unfallort kommen. Jetzt schauen wir uns noch kurz die sonstigen Voraussetzungen des § 94 an. Wir brauchen eine tatsächliche Möglichkeit der Hilfeleistung. Das ist hier ganz problemlos zu bejahen. Dem Gibran wäre es ja faktisch möglich gewesen zu helfen. Er ist beispielsweise nicht selbst verletzt oder kann aus anderen Gründen nicht helfen. Und wir können auch davon ausgehen, dass er zumindest Eventualvorsatz auf alle objektiven Tatbestandsmerkmale hatte. Was man sich jetzt noch kurz anschauen könnte, sind die Entschuldigungsgründe nach Absatz 3. In Frage käme hier eine Unzumutbarkeit wegen Interessenskollision. Der Gibran hat ein eigenes Interesse. Er möchte ja der strafrechtlichen Verfolgung entgehen. Und wie wir schon gehört haben, ist auch seine Aufenthaltsbewilligung hier in Gefahr. Nach der Rechtsprechung wird das aber wohl kein überwiegendes Interesse begründen. Das heißt, auch diese Richtung ist eher wenig erfolgsversprechend. Und abschließend schauen wir uns jetzt noch kurz die Subsidiaritätsklausel nach Absatz 4 an. Wenn ein Verletzungsdelikt mit gleicher Strafe oder strenger bestraft ist, tritt nämlich der Paragraph 94 zurück. Das ist aber bei uns nicht der Fall. Der Paragraph 88 hat eine geringere Strafdrohung, auch die Qualifikation des Abs 4 erster Fall, weil es sich eben um ein Fahrlässigkeitsdelikt handelt, ist hier die Strafdrohung geringer als bei einem Vorsatzdelikt wie dem Paragraph 94. Unsere Strafbarkeit nach Paragraph 94 bleibt daher bestehen.
Jetzt müsste man als nächstes überlegen, wieder die Rolle der Nelly. Ist sie vielleicht Bestimmungstäterin, § 12 Fall 2, in Verbindung mit § 94 StGB, also mit dem Stichlassen eines Verletzten? Sie ist ja selbst nicht die Verursacherin der Verletzung. Es wird ja, haben wir vorher schon besprochen, nicht zugerechnet über § 88. Aber sie weckt in Gibran, der unmittelbare Täter dieses § 94, also des im Stichlassens ist, den Entschluss, in dem sie sagt, verschwind, hau ab. Diese Bestimmungshandlung ist eindeutig kausal, auch für das im Stichlassen, dass der Gibran sich dann gönnt. Und die Nelly hat jeden Bestimmungsvorsatz, Vorsatz darauf, dass der Gibran sich tatsächlich entfernt und dadurch durch das Weggehen die Tat vollendet. Keine Probleme auf Rechtfertigungsebene und auf Schuldebene könnte man sagen, sie ist ja wirklich, würde ich sagen, polytoxisch belastet, also betrunken und auch mit ein bisschen Drogen angefüllt, aber nicht zurechnungsunfähig. Also die ist schon ganz schön fix im Kopf noch. Sie ist nicht, sicher nicht zurechnungsunfähig. So verhält sie sich gar nicht. Und damit ist sie ganz normal strafbar nach § 94 Absatz 1 in Verbindung mit § 12, zweiter Fall, Bestimmung zum Imstichlassen eines Verletzten. Das, und bestimmt hat sie den Herrn Gibran. Ja, ich darf noch den Fall bislang, war ja noch gar nicht schwierig, zusammenfassen. Also, Gibran haftet für § 88 Absatz 1 plus Qualifikation der schweren Körperverletzung nach Absatz 4 für das zu späte Abbremsen, also durch die Geschwindigkeitsüberschreitung und das zu späte Abbremsen, das die Körperverletzung zur Folge hatte. Und er haftet außerdem, nämlich in echter Realkonkurrenz, für § 94 Absatz 1 das im Stichlassen eines selbst durch ihn Verletzten, durch die Entfernung vom Unfallort, also Unterlassung, ein echtes Unterlassungsdelikt. Achtung, da prüft man natürlich nicht den Paragraph 2, das ist ein echtes Unterlassungsdelikt. Die Tat, das Tatverhalten ist bereits durch eine Unterlassung beschrieben. Das noch zur kleinen Ergänzung. Punkt und Absatz. Ich kann diese Podcast-Folge damit abschließen. Ich hoffe, Sie haben Freude daran gehabt. Aber ich kann jetzt auch gleich die nächste Folge ankündigen. Wir bleiben in der Szene, das werden Sie dann nächstes Monat oder wann wir aufnehmen und die Folge dann ins Netz stellen, auch merken, wir bleiben in der Szene. Wir bleiben weiter bei der Serie Pista. Wir bleiben weiter noch am Unfallort und in den Nachwirkungen und in den Delikten, die sich möglicherweise anschließen, nachdem man den Unfall verursacht hat. Ich freue mich auf die nächste Aufnahme und ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit mit und ohne Strafrecht. Bis dorthin.